diese Einladung gilt nach wie vor. Diese Einladung besteht noch immer, höher zu kommen, hier heraufzukommen, dort hinaufzukommen, wo der Herr ist, in den Geist zu kommen, die Dinge aus der geistlichen Perspektive zu betrachten und nicht aus der menschlichen. Manchmal stellen wir uns selber ein Bein, indem wir zu sehr vom Menschlichen ausgehen, indem wir zu sehr nur das sehen, was vor Augen ist. Und der Herr möchte uns davon befreien, aber darum ist es notwendig, dass wir höher kommen. Wir werden aus bestimmten Problemen nicht herauskommen, solange wir im Fleisch leben. Und im Fleisch leben bedeutet nicht unbedingt massiv zu sündigen, versteht das richtig? Der Begriff Fleisch in der Bibel, im Neuen Testament, ist ein sehr fließender Begriff. Im Fleisch zu leben bedeutet im Grunde genommen nichts anderes, als nicht im Geist zu leben. Und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, was das alles beinhalten könnte. Immer wenn du nicht im Geist bist, bist du im Grunde genommen im Fleisch. Nun, das ist nicht von vornherein falsch, bitte versteht das richtig. Aber es gibt Zeiten, wo du im Geist sein solltest, damit du die Probleme in den Griff bekommen kannst, damit du Entscheidungen richtig treffen kannst. Wenn du zu bestimmten Zeitpunkten, wo du eigentlich im Geist sein solltest, im Fleisch bist, dann, wenn du Entscheidungen zu treffen hast, dann, wenn du an Weggabelungen kommst, wo es darum geht, dich zu entscheiden, und du bist dann im Fleisch, dann hast du ein Problem. Denn dann weißt du einerseits nicht, wo es lang geht, und wenn du dich dann trotzdem entscheidest, kann es gut sein, dass du dich falsch entscheidest. Und das wollen wir nicht. Und deswegen besteht diese Einladung vom Herrn, komm hier herauf, komm in den Bereich des Geistes, habe Gemeinschaft mit ihm. Gut, wir machen weiter hier mit unserer Serie über den fünffältigen Dienst. Der fünffältige Dienst, wie wir ihn lesen in Epheser 4, Vers 11, wo Paulus redet davon, dass der Herr uns Gaben gegeben hat, dass Gott den Menschen Gaben gegeben hat. Nämlich Menschen, die er uns gegeben hat. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer. Diese fünf Gaben hat er uns gegeben. Wozu hat er sie uns gegeben? Er hat sie uns gegeben, der Gemeinde, dass die Gemeinde aufgebaut werden kann, dass jeder Einzelne seinen Platz finden kann, dass jeder Einzelne wachsen kann, zunehmen kann, stärker werden kann. Ja, wie wir in meiner Übersetzung hier, habe ich das so übersetzt, dass die Glieder wieder eingerenkt werden. Denn dieses griechische Wort, das Paulus dort verwendet in Epheser 4, Vers 11, bedeutet auch, ist auch ein medizinischer Fachterminus und bedeutet, die Glieder wieder einrenken. Wenn ein Arm oder ein Bein aus dem Gelenk gesprungen ist, es wieder einzurenken. Und manchmal ist das buchstäblich notwendig fast mit den Gliedern des Leibes Christi. Wenn sie nicht mehr im Leib sind, dann müssen sie erst einmal eingerenkt werden. Du wirst niemals in deine Berufung hineinkommen, persönlich, wenn du nicht Teil des Leibes Christi bist. Und du kannst nur dann ein Teil des Leibes sein, wenn du auch Teil einer Ortsgemeinde bist. Amen. Und wir kommen jetzt zum Dienst des Pastoren heute Abend. Und ich habe schon angekündigt, dass wir diesen Dienst des Pastors ein bisschen länger betrachten werden, weil ich glaube, dass dieser Dienst des Pastors für uns Gläubige, für uns in der Ortsgemeinde, der wichtigste von allen fünf Diensten ist. Nicht der Apostel ist der wichtigste Dienst für uns, nicht der Prophet ist der wichtigste Dienst, nicht der Evangelist ist der wichtigste, sondern der Pastor. Und wir werden vielleicht besser verstehen, warum das so ist, nachdem wir die Schrift eingehend studiert haben. Ich möchte aber beginnen mit einem Abschnitt aus diesem Buch hier von Kenneth Hagin, Apostel, Propheten und Pastoren, wo es um das Zusammenspiel geht zwischen dem apostolischen, dem prophetischen Dienst und dem pastoralen Dienst. Denn in unserer Zeit ist es leider so, dass manche versuchen, diese Dienstgaben gegeneinander auszuspielen. Sie meinen, oh, wir haben jetzt den apostolischen Dienst entdeckt. Oder wir haben den prophetischen Dienst entdeckt. Alles, was wir brauchen, sind Apostel und Propheten. Apostel braucht das Land. Propheten braucht das Land. Nein, Pastoren braucht das Land. Neue Pastoren braucht das Land. Kenneth Hagin schreibt hier in seinem Abschnitt über den pastoralen Dienst, Der Pastor und die Ortsgemeinde, Kapitel 12 ist das. Es gibt zwei vorrangige Institutionen, die Gott bestätigt hat. Als erstes müssen Heim und Familie genannt werden. Diese hat er zuerst eingesetzt. An zweiter Stelle muss die Gemeinde genannt werden. Und eigentlich ist auch die Ortsgemeinde wie eine Familie. Sie ist eine Gemeindefamilie. Hast du schon bemerkt, dass die Familie und die Gemeinde die zwei Bereiche sind, die der Teufel mehr als alles andere angreift? Und das ist zwar rückbezüglich, aber auch daran kannst du sehen, wie wichtig diese beiden Bereiche für Gott sind. Die Familie wird in unserer Gesellschaft massiv angegriffen, unterwandert von allen möglichen Einflüssen, und die Gemeinde wird in unserer Gesellschaft massiv angegriffen. Und es macht mich traurig, sagen zu müssen, dass die Gemeinde nicht nur in der Welt angegriffen wird, sondern auch im Leib Christi. Es gibt im Leib Christi Tendenzen und Strömungen, die die Gemeinde, die Ortsgemeinde am liebsten eliminieren würden. Und das ist grundfalsch. Die Leute fragen immer wieder, was tut Gott heute? Als ob Gott jeden Tag etwas Neues tun würde. Eine der Hauptbetonungen Gottes in der heutigen Zeit ist die Ortsgemeinde. Aber das ist nichts Neues. Gott hat schon immer seinen Segen, seine Bestätigung auf die Ortsgemeinde gelegt und ihre Wichtigkeit betont. Aber weil in dieser Hinsicht einiges aus dem Gleichgewicht geraten ist, betont er dieses Thema jetzt von neuem, damit wir wissen, dass es bei ihm Priorität hat. Eigentlich führt uns Gott nur dahin zurück, wo wir sein sollten. Ich kann dir genau sagen, was Gott heute im Leib Christi tun will. Erstens will er starke und stabile Ortsgemeinden aufbauen und zweitens will er, dass die Mitglieder dieser Gemeinden lernen, im Geist zu fließen. Wir müssen erkennen, dass Jesus Christus, das Haupt der Gemeinde, höchstpersönlich die Ortsgemeinde institutionalisiert und das Amt des Pastors im Leib Christi eingesetzt hat. Soweit dieser Abschnitt. Nun, bisher haben wir ja immer die CD vom letzten Mal verschenkt. Heute Abend möchte ich einmal zu Beginn des neuen Jahres dieses Buch verschenken. Okay, da kann man kaum widerstehen, wenn der Arm so schnell kommt. Gut. Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Er hat sie gegeben. Und im Griechischen ist es so, dass es heißt, dass diese Ämter tatsächlich und bestimmt gegeben wurden. Das ist nicht einfach nur so ein vages, ja, manche hat er halt zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten. Nein, sondern er hat sie bestimmt und bewusst gegeben. Nach seiner freien Wahl, aber sehr bestimmt. Mit anderen Worten, wenn jemand in eines dieser Ämter berufen ist, dann ist das eine Berufung, die von Gottes Seite her fest ist. Er hat diese Berufung gesetzt. Und Kenneth Copeland hat einmal gesagt, selbst wenn du niemals in diese Berufung hineinkommst, Gott wird dich an dieser Berufung messen. Vielleicht bist du ein Pastor und du weißt es noch gar nicht. Vielleicht bist du ein Evangelist und du weißt es noch gar nicht. Dann mach dich auf den Weg, es zu wissen. Es zu erfahren, denn du wirst an dieser Berufung gemessen werden. Und du möchtest lieber in diesem Amt gedient haben, wenn du dann an dem gemessen wirst, was von diesem Amt gefordert wird. Deswegen, wenn du in ein Amt des fünffältigen Dienstes berufen bist, sei es Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte oder Lehrer, dann ist das eine sehr hohe Berufung. Dann ist das eine Berufung, die über andere Berufungen hinausgeht, über natürliche Berufungen hinausgeht. Ich wundere mich manchmal, wie Leute, die eigentlich schon einige Jahre im vollzeitlichen Dienst waren, auf einmal sich überlegen, in die Politik zu gehen. Ich wundere mich. Denn die höhere Berufung ist ganz eindeutig die geistliche. Die höhere Berufung ist das Amt des fünffältigen Dienstes. Daran müssen wir festhalten. Und daran dürfen wir auch festhalten. Gott hat diese Ämter gegeben, und zwar hat er sie in der Gemeinde und für die Gemeinde gegeben. Die Gemeinde braucht in erster Linie Hirten. Sie braucht Hirten und sie braucht auch Lehrer, wie wir später dann noch sehen werden. Das griechische Wort für Hirte hier ist in Epheser 4, Vers 11 das Wort Poimenas. In der Mehrzahl ist das die Mehrzahlform von Poimen. Poimen. Und das griechische Wort Poimen, das insgesamt 17 Mal vorkommt im Neuen Testament, bedeutet so viel wie Beschützer, Hüter, Lenker. Ein Pastor, ein Hirte ist also auch ein Beschützer, ein Hüter und ein Lenker. Manche Leute hören solche Dinge nicht gern. Denn sobald du sie lenken möchtest, scheren sie aus. Aber damit du von dem Dienst des Pastors das Beste haben kannst, musst du dich lenken lassen. Wörtlich bedeutet es, der Hirte im Sinne eines Schafhirten oder eines Hirten von Herden, von Tierherden. In der damaligen Umgangssprache wurde das Wort angewendet auf Könige, auf Heerführer und Fürsten. Es bedeutete der Anführer, der Befehlshaber. Und im übertragenen Sinne taucht das Wort auf in der damaligen Literatur, in den religiösen Vereinen der Griechen. Dort wurden die Gründer und Lehrer von religiösen Vereinigungen, von denen es im damaligen Griechenland nur so wimmelte, die wurden so genannt. Die Zuhörer dieser Leute wurden als Herde bezeichnet. Also auch das antike Griechenland kannte dieses Bild vom Hirten und seiner Herde. Das ist nicht erst aus dem Alten Testament oder aus dem Neuen Testament bekannt geworden, sondern auch die alten Griechen kannten dieses Bild. Dann bedeutet dieses Wort der Hüter, Heger und Pfleger einer Schafherde. Ein Hirte ist sehr viel mehr als jemand, der einfach nur Schafe zusammentreibt. Ich habe einmal einen Dokumentarfilm gesehen im Fernsehen über Hirten, Schafhirten in Frankreich, die irgendwo weit ab von jeglicher Zivilisation ihre Schafherden führen und zusammenhalten und auf grüne Auen führen sozusagen. Und dort wurde eingehend darüber berichtet, was diese Schafhirten alles tun. Sie kennen die Schafe, sie kontrollieren die Hufe der Schafe, sie kontrollieren das Fell der Schafe, sie müssen die Schafe scheren, sie müssen sich um die Schafe kümmern, sie leben mit den Schafen. Sie riechen wie die Schafe wahrscheinlich auch. Die Schafe sind ihr Leben. Aber die Schafe sind auch auf den Hirten angewiesen. Was wäre eine Herde ohne Hirten? Er hat die umfassende Verantwortung für die Herde, sowohl für deren Ernährung als auch für den Schutz der Herde vor inneren und äußeren Gefahren. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Dieses Bild der Herde taucht immer wieder auf im Neuen Testament und auch schon im Alten, dazu werden wir dann noch kommen. Insbesondere im Neuen Testament taucht das Bild des Öfteren auf und Jesus verwendet es für uns, ganz allgemein gesprochen. Die allererste Stelle im Neuen Testament, wo das Wort Poimen, also Hirte, vorkommt, ist sehr aufschlussreich in dieser Hinsicht. Und zwar ist es Matthäus 9, Vers 36. Matthäus 9, Vers 36. Dort heißt es von Jesus, als er aber die Volksmengen sah, Jesus schaute die Volksmengen an, er sah diese Leute, die ihn hören wollten, die ihm nachfolgen wollten, die von ihm lernen wollten. Und als er sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie. Und das ist im Griechischen ein ganz starkes Wort, das mit innerlich bewegt eigentlich viel zu schwach übersetzt ist. Man kann es kaum übersetzen. Es ist ein Wort, das bedeutet, er war in seinen Eingeweiden, in seinem Innersten aufgewühlt, von Gefühlen übermannt sozusagen. Weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jesus betrachtete also den Zustand dieser Leute und er merkte sofort, was ihnen fehlte. Er sah ihren Zustand, er sah, was ihnen mangelte und er sah, was ihnen fehlte. Und womit dem, was ihnen fehlte, Abhilfe geleistet werden konnte. Und beachte, dass Jesus hier nicht sagt, sie waren wie Schafe, die keinen Apostel haben. Jesus sagt auch nicht, sie waren wie Schafe, die keinen Propheten haben. Sondern er sagt hier, und ich denke, dass Matthäus das aus dem Mund Jesu gehört und übernommen hat, sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Nun, lasst uns diese beiden Wörter ein bisschen genauer anschauen, die hier stehen, für erschöpft und verschmachtet. Und ich glaube, dass das Wörter sind, die auch auf manche Gläubige angewendet werden können. Nicht nur auf die Ungläubigen, die sind sowieso erschöpft und verschmachtet. Aber leider kann man diese Begriffe auch auf manche Christen anwenden. Das erste Wort, nämlich das Wort erschöpft, ist das griechische Verb ekluo. Ekluo. Ein zusammengesetztes Wort aus ek und luo, was eigentlich wörtlich bedeutet auflösen. Diese Leute waren aufgelöst, sie waren aus der Fassung. Sie hatten niemanden, der sie zusammenhielt. Sie hatten keinen Lebenssinn, keinen Lebensinhalt, sie wussten nicht, wo es hinging. Dieses Wort bedeutet, wie gesagt, auflösen, aber auch freisetzen im Sinne von zersetzen. Im übertragenen Sinn ermatten, erschlaffen, erschöpft sein, schwach werden oder den Mut verlieren. Das alles trifft auf diese Menschenmenge zu, über die Jesus seinen Blick schweifen ließ. Er sah die Leute, aber er schlug nicht die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, oh, wie schlimm. Ich glaube, die brauchen den Apostel. Oder ich glaube, wir sollten hier mal eine 5-tägige Evangelisation abhalten. Sondern Jesus spürte in seinem Innersten nicht nur den Schmerz über sie, sondern er sah auch, was sie brauchten. Nämlich einen Hirten. Dann heißt es hier, sie waren verschmachtet. Ein noch stärkeres Wort, nämlich das griechische Verb ripto. Und ripto bedeutet eigentlich schleudern, werfen, abwerfen, fortwerfen, niederwerfen, wegwerfen, abschütteln, sich niederlegen mit dem Gedanken der Hast und mangelnden Fürsorge. Am Boden liegen, sich auf den Boden werfen, hingestreckt sein. Mit anderen Worten, diese Menschenmenge, in den Augen Jesu waren sie wie hingeworfen, hingeschleudert, umgeschmissen. Sie konnten nicht mehr stehen, sie waren längst nicht mehr das, was sie eigentlich sein sollten und sein konnten. Siehst du, Gott hatte immer einen Plan mit dem Volk Israel. Gott hatte immer eine Berufung für das Volk Israel. Und all diese Leute, die Jesus hier sah, oder der größte Teil zumindest, gehörte zum Volk Israel. Und Jesus maß den Zustand dieser Leute an ihrer eigentlichen Berufung. Jesus maß das, was er sah, an dem, was sein konnte. Und Jesus war auch gekommen, um das, was sein konnte und sein sollte, wiederherzustellen. Versteht ihr? Jesus in seiner Aufgabe als Hirte, die er hatte, er war nicht gekommen, um die Leute zu hätscheln. Er war nicht einfach nur gekommen, um die Leute ein bisschen zu trösten, sondern er war gekommen, um die Leute wiederherzustellen und sie auf die Höhe zu bringen, auf der sie eigentlich sein konnten und sein sollten. Das war sein Ziel als ihr Hirte. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Kommt dir dieses Bild bekannt vor? Wenn du heute so in die Welt schaust, wie gesagt, in der Welt sowieso, was mangelt den Leuten? Den Menschen mangelt ein Hirte. Warum laufen die Leute allen möglichen Gurus nach? Warum neigen manche Leute dazu, auf irgendwelche esoterischen Lehren hereinzufallen? Weil sie sich davon erhoffen, gehütet zu werden, geleitet zu werden, gelenkt zu werden. Das heißt, sie suchen eigentlich nichts anderes als einen Hirten. Warum sind manche Leute bereit, sich fast willenlos oder gedankenlos jemandem hinzugeben, der ihnen die vermeintliche Wahrheit predigt? Warum folgen Leute irgendwelchen verrückten Typen nach? Weil sie sich eine starke Hand davon erhoffen. Und die einzige starke Hand, die du brauchst, ist die Hand Jesu und die Hand eines guten Pastors. In Markus 6, Vers 34 lesen wir dasselbe noch einmal. Und als Jesus aus dem Boot trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie. Wieder dasselbe griechische Wort hier. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Nun, hier dieser letzte Teil von Markus 6, 34 ist besonders interessant. Denn wenn du dir überlegst, was war wohl die Reaktion von Jesus auf die Erkenntnis, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben? Die Reaktion darauf war, dass er selbst sich als ihr Hirte anbot. Jesus wusste ja, dass er der Hirte ist, der gute Hirte, wie er sich nennt in Johannes 10. Er ist der Hirte, der dich auf grüne Weiden führen kann. Jesus bot sich also als der Hirte dieser Leute an. Er sah nicht einfach nur den Mangel, sondern er sah auch die Lösung. Er sah die Lösung für das Problem. Es ist übrigens ganz wichtig, dass wir nicht nur immer die Probleme sehen, sondern auch nach den Lösungen Ausschau halten. Jesus war so. Er hat einerseits gesehen, was die Leute brauchen und war sofort bereit, in die Bresche zu treten und das zu sein, was die Leute brauchten. Was tat er? Und was tut demzufolge ein Hirte? Wir lesen hier, und er fing an, sie vieles zu lehren. Wir lesen hier nicht, und er fing an, Einzelne zu beseelsorgen. Wir lesen hier nicht, er fing an, Einzelnen prophetische Worte zu geben. Sondern er fing an, sie vieles zu lehren. Und das ist offensichtlich das, was Jesus für richtig hielt zu tun im Rahmen des pastoralen Dienstes. Manche Leute haben ein sehr seltsames Bild vom pastoralen Dienst. Sie denken, ein Pastor ist so ein bisschen ein Weichling, ein väterlicher Weichling, der den Leuten auf die Schulter klopft und sagt, es wird schon besser. Oder, ja, du bist ein Arme. Du bist ein Arme. Ich kann so gut mitfühlen. Lass uns etwas anmachen zu einer Seelsorge. Vielleicht können wir das Ganze in der Seelsorge ein bisschen beschwätzen und ein bisschen bereden. Vielleicht wird der Herr dir eine Lösung aufzeigen. Ein Pastor ist nicht ein fromm säuselnder Weichling. Sondern ein Pastor, gemäß dem, was Jesus uns hier zeigt, ist jemand, der die Leute lehrt, und zwar vieles lehrt. Ich meine, angesichts dessen, was wir hier lesen, wie kommt dir die Meinung vor mancher Leute, dass zu viel gelehrt wird im Leib Christi? Es wird nicht zu viel gelehrt, es wird zu wenig gelehrt. Wir haben nicht zu viel Lehre, wir haben zu wenig Lehre, noch immer im Leib Christi, insgesamt gesehen. Denn wenn ich den Leib Christi anschaue, dann kann ich auch sagen, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. In manchen Bereichen des Leibes Christi sieht es so aus, dass sie wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Und was fehlt ihnen? Ihnen fehlt nicht nur ein Hirte, sondern ihnen fehlt auch ein Hirte, der sie vieles lehrt. So wie es Jesus getan hat. Jesus hielt es offensichtlich für notwendig, die Leute zu lehren. Wer sind wir, dass wir etwas anderes einsetzen wollen dafür? Lehren wird niemals aus der Mode kommen. Solange es Pastoren gibt, wird es Lehrer geben. Das stimmt auch mit dem überein, was wir in Epheser 4, Vers 11 lesen. Denn das Amt des Lehrers hier unterscheidet sich von den anderen Vieren dadurch, dass es im Grundtext keinen bestimmten Artikel trägt. Was soll das jetzt wieder? Also, es ist so. Vor dem Apostel steht der bestimmte Artikel, der Apostel, die Apostel. Vor dem Propheten steht der bestimmte Artikel im Griechischen, die Propheten, er gab die Propheten. Vor dem Evangelisten steht der bestimmte Artikel im Griechischen, er gab die Evangelisten. Vor dem Pastor steht der bestimmte Artikel im Griechischen, er gab die Hirten. Aber vor dem Lehrer steht kein bestimmter Artikel. Mit anderen Worten könnte man sagen, das bedeutet Hirten, die auch Lehrer sind. Namhafte Griechisch-Kenner legen das so aus. 1. Petrus 2, 25, eine weitere Stelle, die von diesen Dingen redet. 1. Petrus 2, 25, hier sagt Petrus, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt, zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Bist du zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher deiner Seele? Amen. Nun, natürlich ist hier von Jesus die Rede. Aber Jesus hat es sich erwählt, in seiner Weisheit Unterhirten einzusetzen. Jesus wird an einer Stelle der Oberhirte genannt, nämlich 1. Petrus 5, Vers 4. Und an einer anderen Stelle der große Hirt. Wenn es einen Oberhirten gibt, dann muss es auch Unterhirten geben. Du kannst dich nicht berufen darauf, dass du in direktem Kontakt stehst zum Oberhirten. Das ist zwar so, aber der Oberhirt hat es erwählt, Unterhirten einzusetzen. Und er wird dir nicht all das, was dir der Unterhirt sagen kann und sagen wird, wird er dir selbst sagen. Das wird er nicht tun, sondern er wird es durch den Unterhirten tun. Das ist so ein Geheimnis. Ich habe relativ lange gebraucht, um das zu verstehen. Ich hatte auch immer diesen Anspruch, Herr, rede doch bitte direkt zu mir. Und der Herr hat mir oft gesagt, höre auf das, was andere Menschen dir sagen. Höre auf das, was dein Pastor dir sagt. Höre auf das, was deine geistlichen Leiter dir sagen. Höre darauf. Setz dich nicht einfach darüber hinweg, wie wenn es nichts wäre. Setz dich nicht einfach darüber hinweg, wie wenn es nur Menschenworte wären. Denn wenn ein Unterhirte wirklich gesetzt ist vom Oberhirten, dann sind es nicht nur Menschenworte, die er spricht, sondern dann sind es Gottes Worte für dich. Und wenn du dann trotzdem darüber hinweg gehst, dann darfst du nicht erwarten, dass der Herr noch einmal anders zu dir redet. Hier täuschen sich viele und versuchen viele, Gott aus der Schule zu laufen. 1. Petrus 5, Vers 4. Jesus ist das Vorbild eines Hirten. Hier heißt es, und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen, wenn der Oberhirte offenbar geworden ist. Das griechische Wort hier ist Archipoimenos. Kommt nur einmal vor im Neuen Testament, eine Zusammensetzung aus Arche für Anfang oder Ober oder Erster und Poimen, Hirte, der Oberhirte, der Erste, der Anführer der Hirten. Wenn er offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Und siehst du, hier ist von Jesus die Rede in einem zukünftigen Sinn. Er ist bereits einmal offenbar geworden als Hirte, als er auf dieser Erde war, aber er wird noch einmal offenbar werden, und zwar als der Oberhirte. Mit anderen Worten, auch wenn Jesus zurückkehrt auf diese Erde, ist er immer noch ein Hirte. Er wird für immer ein Hirte sein. Halleluja. Er hat dieses Amt, diese Aufgabe, diesen Job so verinnerlicht, dass er ihn nicht mehr ablegen kann. Er ist ein Pastor aus ganzer Seele, ein Hirte aus ganzer Seele. Mit ganzem Herzen ist er Pastor. Amen. Wenn du Jesus begegnest, er ist immer Pastor. Er ist auch noch anderes natürlich, aber er ist Pastor. Er ist dein Hirte. Und wenn du Psalm 23 zitierst oder liest und sagst, der Herr ist mein Hirte, dann wendest du dich an ihn als deinen Hirten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang.
Amen.
Halleluja. Siehst du, das Haus des Herrn, welches die Gemeinde ist, und das, was der Hirte in deinem Leben tun will, gehören eins zu eins zusammen. Er wird dich immer ins Haus Gottes führen. Er wird dich immer wieder in den Stall bringen. Hebräer 13, Vers 20. Der Gott des Friedens aber, siehst du, er wird hier der Gott des Friedens genannt, nicht der Gott des Streitens, nicht der Gott der Unruhe und des Unfriedens, sondern der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Wenn wir uns an Jesus erinnern, es ist immer von einem Hirten die Rede. Er ist der große Hirte. Im Griechischen eine Zusammensetzung aus dem Wort Poimen und Mega. Er ist der Mega-Hirte. Größer als alle anderen. Johannes 10, die Verse 10 und 11. Hier kommen wir eigentlich zu einer Art Selbstoffenbarung Jesu. Jesus offenbart sich selbst als Hirte. Hier heißt es, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und jetzt musst du das mal zusammenlesen, was hier steht. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wir haben zu oft bei Vers 10 aufgehört zu lesen. Dabei ist das eine zusammengesetzte Sache hier. Es ist ein Gedankenfluss. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Und wie kommt dieses Leben zu dir? Weil er der gute Hirte ist. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das ist ein Prädikat, eine Qualität, die Jesus hatte und die nur er haben muss und haben kann. Er hat sein Leben gelassen in einem ultimativen Sinn für die Schafe. Ich als Unterhirte, ich muss nicht mein Leben lassen für euch. Bildlich gesprochen hingegen schon. Bildlich gesprochen erwartet der Herr ein Stück weit von mir, dass ich mein Leben für euch lasse. Dass ich mein Leben für euch einsetze. Dass ich nicht zuerst nach mir und meinen Bedürfnissen frage und dem, was mir gut gefällt und was mir gut tut, sondern nach dem, was euch gut tut. Ich muss mein Leben niederlegen. Es ist interessant, von einem Hirten im Volk Israel wurde erwartet, dass er, wenn ein Bär oder ein Löwe seine Herde angriff, zumindest ein Bein des Schafes aus dem Rachen des Bären oder des Löwen rettete. Das war das Mindeste, das man von ihm erwartete. Man erwartete nicht einmal, dass er das Schaf rettete. Aber er musste beweisen können, dass er es versucht hatte. Das war es, was man von einem Hirten erwartete. Und Jesus hat das ultimativ erfüllt. Er hat sein Leben eingesetzt und Gott sei Dank, er hat nicht nur ein Bein errettet. Er hat nicht nur dein Bein oder deinen Arm aus dem Rachen des Teufels gerissen, sondern dein ganzes Leben, deinen ganzen Menschen, dein ganzes Sein und Wesen hat er gerettet. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun, diese beiden Verse bedingen sich gegenseitig. Wenn du den guten Hirten nicht kennst und wenn du nicht unter der Obhut eines Hirten bist, dann bist du vermutlich unter der Obhut oder unter dem Einfluss des Diebes. Der Dieb kann dich berauben, wenn du nicht im Stall bist, wenn du nicht unter der Obhut eines Hirten bist, wenn du nicht von ihm gelenkt und geleitet und geführt wirst. Du kannst nicht erwarten, dass sich Vers 10 in deinem Leben erfüllt, nämlich, dass er gekommen ist und du Leben haben kannst im Überfluss, wenn du nicht bereit bist, ihn als deinen Hirten anzuerkennen und die, die er als Unterhirten eingesetzt hat. Die Verse 12 und 13. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Hier macht Jesus ein riesiges Fass auf, indem er nämlich von Mietlingen redet. Was ist ein Mietling? Ein Mietling ist jemand Vorübergelaufenes, den man als Tagelöhner einstellt, um auf die Herde aufzupassen. Die Schafe gehören ihm nicht, die Schafe interessieren ihn nicht, die Schafe kümmern ihn nicht. Das Einzige, was ihn letztlich interessiert, ist der Lohn, der eine Denar, den er bekommt am Schluss des Tages. Dann zieht er weiter, um vielleicht an einem anderen Tag die nächste Herde zu hüten oder irgendeinen anderen Job zu machen für einen Tag. Jesus redet hier von Mietlingen. Und leider ist es so, dass im Leib Christi viele Mietlinge sind, viele Mietlinge herumlaufen, die sich nicht wirklich für die Schafe interessieren, sondern nur um ihr Auskommen bemüht sind. Wir brauchen keine Mietlinge als Pastoren, sondern wir brauchen Leute als Hirten, denen die Schafe quasi gehören. Und zwar, weil sie für jedes Einzelne geglaubt haben. Und wisst ihr, versteht mich bitte nicht falsch, ich will nicht mich selbst oder uns hier rühmen. Aber eins kann ich euch versichern, jeder Einzelne von euch liegt mir enorm am Herzen. Und es schmerzt mich, wenn irgendjemand geht, egal wer es ist. Versteht ihr, zum Teil merkt man es schon über Monate, dass jemand sich langsam am Verabschieden ist. Ja? Aber wenn dann schließlich der Zeitpunkt kommt, wo die Person den Mut hat, es mir zu sagen, mir zerreißt es das Herz. Und weißt du warum? Weil ich persönlich dafür geglaubt habe, dass dieses Schaf in die Gemeinde reinkommt. Dass dieses Schaf in die Herde hineingekommen ist. Deswegen bin ich bin kein Mietling. Ich wüsste nicht, was ich anderes tun sollte, als das, wozu der Herr mich berufen hat. Sorry, ich habe dafür über Jahre geglaubt und jetzt, wo ich dieses Amt habe, ich wüsste nicht, was ich anderes tun sollte. Ich würde in keinem anderen Beruf mehr glücklich werden. Und dir geht es genauso, Katharina. Und ich denke, das ist etwas, was diese Gemeinde hier auszeichnet. Wenn du zu dieser Gemeinde gehörst, dann kannst du sicher sein, dass du pastorale Hilfe bekommst, wenn du sie gerne möchtest. Das Ganze beruht natürlich auf Gegenseitigkeit. Wir können niemandem pastorale Hilfe geben, der sie nicht will. Amen. Wenn ein Schaf ausschlägt, dann kann ich es nicht pflegen. Wenn ein Schaf davonläuft, dann kann ich ihm nicht helfen. Aber wenn du Hilfe haben möchtest, dann wirst du sie bekommen. Die Verse 14 und 15, hier sagt Jesus, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Natürlich redet Jesus hier von sich, ja. Ich werde es nicht wagen, das hier auf mich zu übertragen, obwohl man es ein Stück weit übertragen kann auf einen menschlichen Hirten, auf einen menschlichen Pastor. Auch ein menschlicher Hirte sollte von sich sagen können, ich bin der gute Hirte. Ich bin ein guter Hirte. Ich gebe mir die größtmögliche Mühe. Ich setze alles ein, was ich habe, um ein guter Hirte zu sein. Ich meine, wenn du irgendeinen Beruf hast und diesen Beruf gut ausüben möchtest, wie viel mehr solltest du dann eine Berufung ausüben wollen und gut erfüllen wollen, die Gott dir gegeben hat? Und wo dir Menschen anvertraut worden sind? Und wo du einmal wirst Rechenschaft geben müssen für das, was du diesen Leuten beigebracht hast oder nicht beigebracht hast? Was du mit diesen Leuten getan hast oder nicht getan hast? Das sind keine leichtfertigen Dinge, von denen wir hier reden. Pastor sein ist kein Spiel. Eine Gemeinde zu führen ist kein Spiel. Aber möchte ich sagen, es ist auch kein Spiel, ein Schaf zu sein. Bitte mach dir auch daraus kein Spiel, sondern sei ein ernsthaftes Schaf. Amen. Sei das beste Schaf, das du sein kannst. Wenn du von deinem Hirten erwartest, dass er ein guter Hirte ist, dann sei bitte auch ein gutes Schaf. Ich kenne die Meinen. Am pastoralen Dienst, und das, denke ich, ist anders als bei den anderen vier Diensten, ist etwas sehr Persönliches. Etwas sehr mit den einzelnen Personen Verbundenes. Ein direkter Kontakt, der in keinem anderen Dienst so stark vorhanden ist wie beim Dienst des Hirten. Man, ihr alle kennt ja diese Gastsprecher, die wir ab und zu einladen. Und die kommen rein und wir gehen anschließend mit ihnen essen und dann sind sie wieder weg. Kennst du irgendeinen persönlich? Hast du zu einem von ihnen eine innige, persönliche Beziehung? Würdest du einen von ihnen anrufen, wenn du ein Problem hast? Nicht wirklich. Nein, es gibt manche Leute, die solche Dinge tun, ja. Es gibt manche Leute, die sagen, oh, nur der und der kann mir helfen. Oh, hoffentlich kommt der und der endlich mal wieder in die Gemeinde. Dann kann mir vielleicht geholfen werden. Falsch. Wenn dein Pastor dir nicht helfen kann, dann bist du entweder in der falschen Gemeinde oder du hast das falsche Bild von deinem Pastor. Im Rahmen dieser Dinge kann man sehr viel Provokatives sagen. Und bitte versteht mich richtig, ich sage das nicht mit Lust und mit Absicht, sondern es gehört einfach dazu. Hier herrschen so viele Missverständnisse und Irrungen und Wirrungen, dass man sie entwirren muss. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und dann noch Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Das ist etwas, was Jesus sagt und was allein er beanspruchen kann, nämlich, dass er letztendlich die ganze Herde zusammenführen wird. Wenn wir die Einheit anstreben im Leib Christi, und das tun wir ja, wir streben die Einheit an im Leib Christi. Wir versuchen nicht, uns zu vereinzeln, sondern wir möchten Einheit haben im Leib. Das ist mir ganz neu ein Anliegen geworden im letzten Jahr. Vielleicht mehr als bisher im letzten Jahr. ist das so gewesen, dass mir der Herr dieses Anliegen neu gegeben hat, nach Einheit zu trachten, mit anderen Gemeinden, mit anderen Pastoren. Da musste ich mich auch ein Stück weit demütigen, weil ich hatte diese Haltung nicht. Aber weißt du was? Wenn du Jesus als Hirten erkennst, dann kannst du nicht anders. Denn das ist sein Grundanliegen. Es ist sein Grundanliegen, dass aus den ganzen wilden Haufen schließlich wieder einmal eine Herde wird. Das möchte er und das wird auch sein. Und je mehr wir ihn als Hirten der Herde erkennen, desto mehr werden wir Einheit erleben. In diesen verschiedenen Herden, die wir jetzt noch sind und haben. Aber es bedingt, dass wir ihn als Hirten kennen und als Hirten verstehen. Nun, Jesus ist das Vorbild eines Hirten. Und wir werden uns die nächsten Male, ich denke, es werden wahrscheinlich 3 Mal ungefähr sein, über den Dienst des Pastors, wir werden uns beim nächsten Mal anschauen, was für andere Begriffe verwendet werden im Neuen Testament für den Dienst des Pastors. Denn es ist nicht nur das Wort Poimen, das wir mit Pastor übersetzen können. Es gibt andere griechische Wörter, die im Neuen Testament gebraucht werden, um den Dienst eines Hirten, eines Pastoren zum Ausdruck zu bringen. Zum Beispiel das griechische Wort Episkopos. Das ist ein Bischof, wie es auch übersetzt wird, oder Aufseher, ein Aufseher. Und auch das griechische Wort Presbyteros, das mit Ältester übersetzt wird, ist letztlich nichts anderes als ein Pastor. Aber dazu werden wir nächstes Mal kommen und ich denke, dass wir dann beim 3. Mal noch darüber reden werden, was ist ein guter Pastor? Was muss ein guter Pastor sein, mitbringen, tun und haben und lehren, damit seine Schafe das bekommen, was sie bekommen sollen? Amen. Amen. Amen.